Willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast mit mir, Phil alias The Hopmeeple und
Bastian alias Fenris Board Games.
Und wir haben wieder Besuch da, und zwar den Julian und den Max.
Hallo. Ja, hallo.
Hallo. Es ist nämlich wieder eine Brett-Talk und wir haben jetzt ein spannendes, junges, dynamisches Duo, was uns, ja, das neue Spiel, was sie jetzt bald auf Gamefound rausbringen, am Ende dieser Woche, ja, das wollen sie uns vorstellen. Aber bevor wir jetzt gleich starten, starten wir erstmal mit einer Brettrunde.
Er hält es auch noch geheim, welches Spiel es ist.
Ja, ja.
Das ist mir gerade so
aufgefallen. Der Spannungsbogen ist
ja,
da. Okay.
Ja, nee, dann kommt erstmal die Brettrunde.
Genau.
Ja, wir haben wieder ein paar Fragen. Unsere Hörer kennen die schon, aber ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, dann werdet ihr ins kalte Wasser geschmissen. Dann antwortet am besten nacheinander. Und ja, dann würde ich jetzt mal reingehen mit der ersten Frage. Was ist euer Lieblingsspiel, außer euer eigenes?
Für mich gesprochen ganz klar Root.
Ich würde Scythe nehmen, tatsächlich.
Ja,
ich
auch.
Ich bin in dem Fall mehr auf Max' Seite mit Root.
Jetzt kommt's wieder an alle Hörer. Ich habe Root verkauft, ohne es gut zu haben.
Ey, was?
Genau, sehr gut, Max.
Also wie immer. Ne? Nee, ich habe es online. Also auf Steam spiele ich's. Ich hatte nur nie jemanden, mit dem ich das auf den Tisch gebracht habe. Und deswegen habe ich es dann halt physisch vertickt.
Das ist aber auch immer schwierig.
Ja, 100%.
Ich habe es letztens auch noch mal mit dem lieben Carsten und der Lisa gespielt und da mussten wir uns auch erstmal nochmal reinlesen und besonders bei so einem asymmetrischen Kracher, sage ich mal.
Ja, das glaube ich.
Da merkt man auch immer mittendrin, dass man dann doch die Regeln falsch drin hat.
Aber ich fand, auf Steam konnte ich super lernen. Also da wurdest du ja so rangeführt und dann konntest du jede Fraktion einmal selber so durchspielen. Also, und das fand ich dann richtig cool. Also dadurch kam das dann. Nee, ja, okay. Dann hast du davon schon mal nachts geträumt, also von euren Spielen oder generell von Brettspielen?
Also von euren. Auf jeden Fall, ja. Gerade wenn wir jetzt irgendwie auf dem Brettspielwochenende oder so unterwegs sind oder man eine sehr, sehr lange Partie hatte. Wir hatten mal eine epische Partie Twilight Imperium. Das hängt und wirkt nach.
Ja, das glaube ich.
Tatsächlich, ich habe bei der Twilight Imperium-Folge vorher habe ich von Twilight Imperium geträumt. Und das war unsere erste Partie und wir haben uns natürlich dafür ordentlich viel Zeit genommen, so ein typisches 9-to-9-Ding, 9 Uhr anfangen und 9 Uhr abends fertig sein mit 6 Leuten. Und wir haben uns vorher natürlich erstmal total viel Gedanken gemacht, was für Fraktionen es gibt. Und ich habe mich nicht lumpen lassen und bin erstmal in so YouTube-Videos rein. Und das ist ja ein Rabbit Hole, in das man sehr tief absteigen kann. Und irgendwann hast du da wirklich dann Strategien, die du natürlich beim Spielen komplett vergisst. Aber ich habe sie mir alle reingezogen und habe sie dann alle wieder vergessen. Aber da war ich wirklich so, okay, was machst du? Da habe ich mich dabei erwischt, ja.
Ja, welche Hauptfigur in einem Brettspiel wärt ihr gerne?
Hauptfigur in einem Brettspiel?
Ja,
wenn er alle rein. Das ist eine wilde Frage.
Ja.
Ich bleibe beim Thema Root und ich wäre gern ein Vagabund, der da durch den Wald strummert, irgendwelche Leute piekst und dann wieder in den Wald abhaut. Ich glaube, das stelle ich mir lustig vor. Und ich mag auch die Welt.
Wahrscheinlich lachen. Nicht, aber
ja, es reicht, wenn ich lache, würde ich sagen.
Lachst immer zum Schluss.
Immer, aber häufig.
Ich wäre gerne
Luftschiff, also, oder?
Luftschiff von Zeit. Das Luftschiff. Ja, ich meine, da hast du den Überblick, aber mir fällt tatsächlich nichts ein. Ich hätte jetzt aus Joke gesagt, ich wäre gerne der Startspieler. Aber daran habe ich immer. Eben direkt gedacht, immer. Ich möchte immer Startspieler sein. Aber mir fällt tatsächlich jetzt, also bei Computerspielen oder so, ne, da weiß man dann sofort, okay, da gibt's ja öfter mal dieses Reinversetzen in den Protagonisten oder in den Antagonisten, aber bei Brettspielen ist es so.
Bei welchem Computerspiel wärst du denn gerne?
Ja, wenn du jetzt zum Beispiel Dota Also dieses bekanntere MOBA, der, der bessere Teil, also das bessere Spiel als League of Legends.
Oh, wir schalten ganz viele Leute ab. Nein, wir sind ja Gott sei Dank Brettspiel-Podcast.
Nee, aber da könnte ich sofort sagen, so einer der Helden. Aber bei Brettspielen tatsächlich gibt es da, glaube ich, jetzt so nichts, was mir einfällt. Aber der Vagabund finde ich eine witzige Wahl.
Ja, das stimmt.
Also das auf jeden Fall.
Ansonsten gibt es bei unserem Spiel natürlich 1000 Charaktere,
so
die man
sein
könnte.
So. Aber die dürft ihr ja nicht nennen. Nein, auch gleich dürft ihr sie alle nennen. Ja.
Wir müssen den Spannungsbogen hochhalten, ja?
Ja, genau. Mit welcher Berühmtheit würdet ihr am liebsten mal ein Brettspiel spielen? Natürlich mit mir, aber...
Na klar,
wilde Fragen, ja. Ich glaube, ich würde gerne mal ein Spiel mit Kron spielen. Das stelle ich mir lustig vor.
Glaube auch.
Also jetzt nicht richtig Berühmtheit, aber so ansonsten.
Ja, doch, in der Szene ja schon.
In der Szene Deutsch, ja, aber es sitzt, also ich dachte jetzt an Berühmtheit wie Ed Sheeran oder sowas, das natürlich, aber die stelle ich mir nicht so nett vor, die Leute, also. Ja, weiß ich nicht, aber so
wenn noch du das mehr Leute hörst, abgeschaltet. Wenn du das hörst, er meint es nicht so.
Ist ja nur in meinem Kopf. Spiel ein Spiel mit mir und ich denk was anderes.
Ja, ich glaube, bei mir wäre es Snoop Dogg.
Also
ich weiß, der ist Gaming-affin. Mhm. Das auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob ich so zufrieden wäre mit dem, was bei rauskommt. Ja. Weil das ist so ein zweischneidiges Schwert. Das kann irre witzig werden. Aber ich würde mit Snoop Dogg gerne unser Spiel spielen.
Oh jo.
Das wäre, glaube ich, echt eine witzige Sache. Also wenn er dabei ist, soll er mich anrufen.
Darf nur nicht so viel rauchen, weil sonst vergisst er die halbe Regel mitten im Spiel.
Genau, das muss man dann beheben, aber.
Oder ausnutzen.
Oder ausnutzen.
Ja, oder ausnutzen. Größtes No-Go am Spieltisch.
Also bei mir ist es tatsächlich viel am Handy sein. Also ich mag auch, egal wie groß die Downtime ist, wenn man das nicht so gemeinsam kommuniziert, wir machen jetzt mal eine kleine Break, finde ich, mal kurz aufs Handy gucken, wenn irgendwas ist, ist fein. Aber wenn man spielt und besonders wenn Leute im Zug sind und man die ganze Zeit am Handy ist, dann finde ich das irgendwie unpassend zu dem Zeitpunkt. Also da finde ich, da kann das Handy auch mal ausbleiben.
Ja, nee, das stimmt.
Und ansonsten einfach nicht pfleglich mit dem Material umgehen. Also ich finde dabei Essen oder sowas alles fein. Wenn du dir deine Pfoten danach sauber machst, ist das cool. Aber halt irgendwie, aber das machen zum Glück die wenigsten, muss man ja auch sagen. Weil die meisten selber im Hobby sind und selber wissen, was ist das ja alles irgendwie auch, ich will nicht sagen Kinder sind von einem, aber schon auch irgendwo Schätze. Und dementsprechend gehen die meisten pfleglich damit um, muss man sagen.
Ja, gut, dann kommen wir gleich zum nächsten. Snacks beim Spielen, ja oder nein? Wo du gerade dabei warst.
Ja, also ich habe ja schon gesagt, ja.
Ja. Auf jeden Fall.
Gut, dann süß oder salzig?
Ja.
Ich bin auch bei beidem dabei.
Ja, ich auch, aber man fragt ja trotzdem mal. Ja.
Und sauer.
Ja. Und sauer, ja. Stimmt, sauer fehlt doch. Sauer macht lustig. So, jetzt kommt die Lieblingsfrage von Phil. Wenn du eine Brettspiel-Superkraft hättest, welche wäre das?
Julian, ich liebe deinen Gesichtsausdruck.
Was ist denn eine Brettspiel-Superkraft?
Ja, komm, wir haben schon ganz, ganz, ganz tolle Antworten dazu bekommen.
Ja, ich glaube das. Jetzt muss ich mal ganz stark überlegen. Vielleicht ist dem Max schon was eingefallen. Jetzt sagt er wieder, der Vagabund.
Ja, ich möchte gerne obdachlos sein. Das ist Thema dieser Folge. Eine Brettspiel-Superkraft.
Mhm. Diese Pause ist gewollt.
Nein. Ja, ich überlege gerade, was gibt's für Brettspiele, die mit Superkräften zu tun haben. Jetzt werdet ihr bestimmt denken, ja, ganz, ganz viele. Ich bleibe irgendwie bei Marvel Champions hängen. Also, ne, so, wenn ich bin direkt da. Und deshalb würde ich sagen, komm, dann bleiben wir bei Marvel Champions. Und ich finde da Ant-Man total cool als Charakter, den man spielt, weil man den ja immer quasi vergrößern, verkleinern kann. Und das finde ich cool. Mich selber groß und klein machen, das würde ich auch im echten Leben können. Ne, dann wird der Bauch auch immer kleiner. Und wenn man es mal braucht, wieder größer. Das wäre, glaube ich, eine super Eigenschaft.
Yeah, I can relate. Yeah.
Ich glaube, meine Brettspiel-Superkraft wäre, wie in Black Rose Wars zaubern zu können. Hm. Und da gibt es ja auch, also ich finde da gerade cool, dass du so verschiedene, ich sag mal, Magieschulen kombinieren kannst. Und das ist so vielfältig. Ich glaube, das ist cool, wenn du da auch in die Richtung zaubern kannst.
Ja, oh, cool. Dann euer Lieblingsthema im Brettspiel.
Fantasy. Achso, ja. Ich werfe jetzt einfach mal Fantasy in den Raum. Das kann man natürlich noch präzisieren. Ich finde eigentlich dieses typische Herr der Ringe-Franchise, also Orks, Goblins, Zauberer, dieses typische Mittelalter-Fantasy-Thema finde ich immer cool. Damit kann man mich immer kriegen. Es darf nur nicht zu, ich sag mal, ja, zu gleich wie Herr der Ringe sein. Also ich find's immer cool, wenn man aus diesen Franchises oder aus diesen Richtungen eine irgendwie sich Elemente nimmt und die wieder neu entdeckt. Also beispielsweise, wenn es so Mischungen werden, Steampunk mit Goblins gemischt, also gehen wir auf Klonk zum Beispiel so ein bisschen, ne? Also so, dass man immer wieder neue Themen findet, und aber mit so einer Riege kann man mich total kriegen.
Also ich finde Themen generell eigentlich gar nicht so wichtig, wenn das Spiel drumherum geil ist und das zum Thema passt und es einfach gut umgesetzt ist. Also ich habe Rokoko hier, da schneidern wir Gewänder im barocken Setting und es ist ein geiles Spiel. Es ist wahrscheinlich das überproduzierteste Spiel, was es da draußen gibt.
Kommt drauf an, welche Version du hast.
Ja, die überproduzierte. mit, weiß ich nicht, Garnrollen aus Plastik und naja, aber das macht Spaß. Und so ja. In echt würde ich mich jetzt nicht mit barocken Gewändern identifizieren. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass das Thema geil ist, bevor ich das Spiel gesehen habe und ein Video gesehen habe und gedacht habe, boah geil, da habe ich Bock, das zu spielen. Und das trifft auf ganz, ganz viele Sachen zu, wenn sie denn originell und frisch umgesetzt sind und man merkt, dass da so ein bisschen Idee und Liebe hintersteht. Ne? Also das 25. Orks- und Elfenspiel muss dann auch wirklich irgendwas haben, was dich catcht. Damit du dann das Spiel auch noch dir anguckst und irgendwie mitspielen willst.
Nee, definitiv. Es gilt ja bei Mittelalterspielen oder Thema und Mönchsthema ja auch so.
Ja, ja, genau.
Oder Piraten, das ist ja auch so ein ganz liebgewonnenes Thema von vielen. Ja. Wikinger und Piraten. Aber da kommt vielleicht das Wikinger, Kind dann auch nochmal durch, ne? Also ja. Wirklich.
Das Kind hier ist jetzt Basti.
Das ja, genau. Ja. Das ganz kleine Kind.
Aber mit Wikingern, also mit Piraten auf jeden Fall, können wir in unserem Spiel auch dienen.
100%. Der Spannungsbogen wird immer größer.
Ja, die Leute können da mitraten. Also
aber erst gibt es noch eine Frage.
Ja, gerne.
Spielerfarbe.
Blau, wenn möglich. Mhm. Aber ich bin da nicht 100% festgelegt. Also wenn du auch unbedingt blau spielen willst, dann kämpfen wir drum und dann gucken wir, wer überlebt. Ja, irgendwie so.
Ja, ich nehme pink. Also wenn es pink gibt, dann nehme ich pink. Und wenn es pink geil. Nicht gibt, dann möchte ich schwarz oder weiß.
Okay.
Weil es sind meistens die Farben, also rot, blau, ne, grün, das sind ja immer so die Standard-Couleure. Und wenn es pink gibt, dann finde ich das immer ganz gut, dann stütze ich mich da drauf.
Nee, blau ist bei mir, bei uns im Haushalt an meine Frau vergeben. Bin ich raus. Ich bin bei grün.
Das macht bei mir meine Frau.
Ja. Würfel oder Karten?
Karten.
Immer Karten. Ich bin sehr schlecht im Würfeln. Ich weiß nicht, ob man da schlecht drin sein kann, aber gefühlt bin ich schlecht im Würfeln. Und ich finde Würfelspiele sehr frustrierend oft.
Ja. Wir müssen da mal eine Studie zu machen. Ich glaube, viele haben Karten gesagt, ganz wenig nur Würfel.
Ja, ich bin da genauso bei Max. Die meisten Würfelspiele, also es ist ja nur eine Illusion des Glücksspiels. Karten ziehen ist ja auch ein Glücksspiel. Also ob ich jetzt Würfel oder eine Karte ziehe. Aber irgendwie habe ich bei Karten ziehen oder bei Kartenspielen dann doch die Möglichkeit oder das Gefühl, mehr Möglichkeiten zu haben oder mehr Einfluss zu haben, bei den meisten auf jeden Fall.
Besonders, wenn du selbst mischen darfst, nicht wahr?
Genau dann. Dann bin ich mir auch immer sehr sicher, was passiert. Schön. Aber bei Würfeln ist es immer so eine Sache. Also wir kennen ja das gute Beispiel Siedler von Catan, was, würde ich sagen, ein absolutes, ich möchte nicht Hassspiel sagen, aber sagen, also, das kann ich gar nicht spielen.
Wir müssen unsere Brettrunde erweitern.
Meistgehasstes Spiel, meinst du? Nee,
ich füge es gerade ein. Was hast du mehr? Monopoly oder Catan?
Ja, Monopoly. Schön so. Aber das ist ja aber kein Katan. Spiel. Weil, also ja, für mich, ja, Monopoly ist ein Spiel, aber für mich definiert sich eigentlich ein Spiel so, dass man sagt, bei einem Spiel möchte ich die Entscheidungsgewalt haben. Also ich möchte, dass eine Entscheidung von mir, dass ich selber entscheiden kann, mache ich jetzt A oder B. Und das kannst du zwar in Monopoly tun, das heißt, du kommst auf ein Feld drauf und wenn da noch kein Hotel draufsteht, dann kaufst du dir das oder halt nicht. Aber das Spiel gibt dir eigentlich nicht die Option zu sagen, hey, wenn du es nicht kaufst, dann hast du einen anderen Effekt, sondern eigentlich musst du kaufen. Also sobald du auf ein Feld kommst, musst du eigentlich kaufen, damit du was am Ende vom Spiel siehst. Und deshalb hast du meines Erachtens nicht so viele Entscheidungsfreiheiten, dass ich das so, also es ist ein Spiel, aber ich würde es auf jeden Fall keinem empfehlen, wenn er sagt, hey, ich hätte Bock auf ein cooles Brettspiel, gib mir doch mal ein nices Spiel, ich habe hier Monopoly. Da würde ich halt sagen, so, das kannst du auch verschenken.
Du könntest dich entscheiden, nicht zu würfeln.
Genau. Ja, aber
Das wäre übrigens eine gute Antwort für die Frage gewesen mit der Brettspiel-Superkraft. Mischen.
Mischen, ja. Oh ja. Aber was ist
so
was
Terence Hill-Style.
Ja, und auch, dass du beeinflussen kannst.
Was ist denn bei euch die Antwort, Catan oder Monopoly?
Nein, das ist nicht das. Also wenn man zwischen zwei, also ne, einsame Inseln und du musstest dich mit einem Spiel begnügen, ja wahrscheinlich doch Catan.
Ja, obwohl ich auch sagen muss, ich hatte jetzt Catan Energien gespielt, das war ja das Neue da, was Cosmos rausgebracht hatte, und habe vorher Catan wirklich gemieden, muss man sagen. Habe es jetzt dann nochmal gezockt. Ich fand es nicht so schlecht, die Runde. Also die Runde war in Ordnung, aber es ist nichts, was ich unbedingt im Schreibwald.
Hätte ich jetzt so gefeiert, hättest du gesagt, so, ich habe ja jüngst die neueste Version gespielt, daher würde ich Monopoly gehen.
Monopoly habe ich jetzt auch auf dem Spieletreff gesehen. Da hat ein Kind mit einer älteren Dame dann auch Monopoly gespielt.
Ja, aber das ist ja auch in Ordnung. Also ich würde niemals auch einem Kind abraten, Monopoly zu spielen. Also wer daran Spaß hat, auch grundsätzlich an die Hörer, ne? Wenn ihr Spaß an Monopoly habt, dann lasst euch das nicht von uns hier madig reden, weil am Ende des Tages ist uns das ja egal. Also wer daran Spaß hat, soll es spielen, dafür ist es ja da.
Solange wir nicht mitspielen müssen.
Genau, ja.
Obwohl mein Sohn wollte es auch unbedingt spielen und wir mussten es dann wirklich auspacken. Natürlich hat auch jeder Monopoly im Schrank, das ist ja. Dann haben wir es ausgepackt, haben es gespielt und nach 2,5 Stunden hat er dann gesagt, er hat keine Lust mehr.
Ja, aber ich glaube, Monopoly ist die Feuertaufe, durch die jeder durchgehen
muss. Auch.
Und erst dann geschafft hat, dann ist er reif für andere Spiele. Und dann ist das quasi dieses Tal der Tränen, was man durchschreiten muss, um dann an andere tolle Spiele zu gehen und wirklich auch die wertschätzen zu können.
Das stimmt. Ja. So, dann wären wir mit unserer Brettrunde auch schon durch.
Schon. Brettrunde extended.
Ja, genau.
Und wir haben ja an der Stelle ja auch wirklich auch die Hörer, wenn sie denn nicht schon den Titel der Folge gelesen haben, ja den Spannungsbogen fast überreizt. Gleich mal die Frage an euch, Julian und Max. Euer neues Spiel oder euer erstes Spiel ist ja auch so. Wie heißt es denn?
Ja, unser Spiel hat den wundervollen, klangvollen Namen Quartz Fight for the Crystal Idol. Das ist ein Capture-the-Flag-Spiel. Für alle, die Brettspiel-Universum ein wenig unterwegs sind, die wissen, Capture-the-Flag-Spiele gibt es im Grunde nicht so richtig. Es gibt zwar Spiele, die claimen, Capture-the-Flag zu sein, aber so ein richtiges Capture-the-Flag-Spiel. Ja. Bisher ist uns keiner begegnet, der eins nennen konnte. Und das ist unser Take, das mal umzusetzen.
Wir konnten es ja auch schon anschauen. Also ich habe es einmal live gesehen. Ich habe es online jetzt vor kurzem nochmal mir die ganzen Neuerungen zeigen lassen. Du, Basti, kennst es ja auch.
Ja.
meine Frau, also kleine Anekdote am Rande, meine Frau hat es vor 2 Jahren schon mal gespielt. Ihr habt das nämlich ja auch schon auf das Spiel vorgestellt und wahrscheinlich auch an ganz anderen Messen und an ganz vielen anderen Orten. Ja, also die schwärmt heute noch von. Das ist echt schön. Man muss auch sagen, also es ist ein Miniaturspiel, ne? Also das sei schon mal gesagt. Du hast da echt knuffige Miniaturen, was man ja auch im ersten Moment bei einem Catch the Flag oder Miniaturspiel im Generellen nicht gleich assoziiert. Und die hat das so knuffig gefunden, beziehungsweise das Spiel so lustig gefunden, dass er heute noch von schwärmt. Und wir spielen ja viele Spiele und bei den meisten Spielen erinnert sie sich gefühlt nach 3-4 Wochen nicht mehr, dass wir es gespielt haben. Aber bei dem kam es sofort raus und sagt, hey, ja, das habe ich gespielt, das hat mir total gefallen. Ja, das ist cool.
Das freut auf jeden Fall. Ja. Ja. Also man kann ja auch gerade mal kurz die Leute abholen, also wenn ihr nicht wisst, was ein Capture-the-Flag-Spiel ist, wir kommen ja, wie ihr schon ein bisschen gemerkt habt, aus dem Gaming-Bereich und beim Capture-the-Flag-Spiel gibt es quasi eine Flagge, die ist bei uns der Kristallgötze, die steht in der Mitte vom Spielfeld und das Ziel des Spiels ist es tatsächlich, diesen Kristallgötzen mit seinen Monstern, also in unserem Spiel habt ihr die Macht über 3 starke, individuelle, asymmetrische Monster. Und mit diesen Monstern wollt ihr diesen Kristallgötzen in eure Basis bringen. Und wer das schafft, hat sofort gewonnen. Also das ist quasi der Punkt, an dem Punkte nicht mehr zählen, sondern dann ist das Spiel sofort beendet. Einer hat gewonnen. Und das kann man sich darunter vorstellen. Und in dem Spiel bekämpfen sich halt im Grundspiel 4 Monster-Clans, die, ja, alle, wie ich schon eben gesagt habe, asymmetrisch funktionieren. Also wir sind nicht so asymmetrisch wie jetzt bei dem Beispiel Root, sondern wir haben relativ viele Mechaniken, die immer gleich bleiben, aber jedes Monster hat ein eigenes Kartendeck. Wir haben eigene Fähigkeiten. Monster können Karten fressen. Also es ist ein riesen modulares Spiel. Spielbrett ist modular. Du kannst dich jedes Mal aufs Neue entscheiden, wie stark deine Monster werden oder auf was sie in Anführungszeichen spezialisiert werden. Und dabei auch schon gesagt, in so einem ganz knuffigen Look. Aber eigentlich ist es ein knallhartes strategisches Hauen und Stechen. Also das ist immer das Feedback, was wir kriegen. Die Leute bleiben stehen an dem Spiel und denken und fragen, ja, ist das ein Kinderspiel? Für wen ist das eigentlich? Und es darf auch mit Kindern gespielt werden, ruhig. Aber am Ende des Tages geht es da wirklich darum, auch mal gemein zu sein, Freundschaften kurzzeitig mal zu kündigen. Also ja, und Spaß zu haben.
Das ist das Schöne dazwischen kloppen, ne? Also zwischen, genau. Ich laufe jetzt zum Götzen oder zur Flagge, ne? Catch the Flag quasi, und laufe dann zurück, ist dann natürlich ganz, ganz viel Hauen und Stechen dazu oder dazwischen. Was ich ganz cool finde, ist tatsächlich, ihr habt ja, ne, also kann man bis zu 4 Personen spielen im Grundspiel und du hast pro Fraktion 4 verschiedene Monster. Am Anfang wählst du dir dann entsprechend 3.
Genau. Ja, das finde ich schon cool.
Das heißt, du hast auf jeden Fall einiges zu entdecken. Und diesen Mechanismus fand ich relativ cool, dass man die weiterentwickeln kann. Also die fressen Karten, die haben alle, wie viel waren es noch? 13, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau.
13 Karten. Ja. Und einen Teil davon kannst du quasi opfern, dass du eben diese Monster dann entsprechend auch stärker machst und eben bestimmte Fähigkeiten erst freispielst während des Spiels.
Ja, also kann man ja gerade kurz mal erklären. Also wir haben schon eine große Materialschlacht auf dem Spiel, also schon ganz cool, weil jedes Monster hat sein eigenes Spieltableau, mit dem man das Monster so gesehen steuern kann. Und jede Karte kann man halt entweder immer spielen für Energiekosten oder man frisst diese Karte. Und wenn man die nicht spielt, sondern frisst, dann wird die Karte aus dem Spiel genommen und unter das Tableau geschoben. Und man hat 3 Slots frei und jede einzelne Karte hat einen individuellen Fresseffekt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel möchte, dass mein Monster schneller wird oder stärker oder spezielle, ja, also Upgrades kriegen soll, wenn Fähigkeiten verstärkt werden soll, dann fresse ich bestimmte Karten, schieb die drunter, hab die freigeschaltet. Und so kann ich natürlich selber bestimmen einerseits, worauf ich mein Monster sozusagen spezialisiere. Und ich schalte so auch noch die ultimative Fähigkeit frei. Das heißt, Leute, die MOBAs kennen, wie zum Beispiel Dota oder League of Legends, die werden das kennen. Sobald man ein bestimmtes Level erreicht hat, bekommt man eine sehr starke Fähigkeit. Und die kriegt man dann quasi auf die Hand gespuckt, also aus dem Bauch des Monsters heraus und die kann man dann auch wieder spielen oder fressen und damit kommen dann ja ganz witzige und sehr overpowerte Fähigkeiten ins Spiel. Also das sind immer so Situationen, wo die Leute dann da sitzen und sagen, wie, du kannst das? Also dieser typische Superhelden-Move, wenn alle super sind, ist es keiner mehr, aber man versucht natürlich schnellstmöglich diesen Vorteil zu bekommen, weil der dann auch wirklich spielentscheidend sein kann.
Und wichtig ist natürlich, also die Kartenfresseffekte, die muss man auf der Hand haben. Also man kann sich jetzt nicht aussuchen, ich mache das Monster stärker, weil ich möchte das gerade, sondern ich muss halt die Karte dafür auf der Hand haben. Und jedes Monster ist natürlich ein Feinschmecker und kann nur die Karte fressen, die ihm auch gehört. Außer eine Fähigkeit sagt was anderes. Es gibt natürlich auch wieder Monster, die können auch Karten von anderen fressen. Das sind aber Spezialfälle. Und allein dadurch, was du für eine Starthand hast, entwickelt sich jedes Mal ein anderes Spiel. Selbst in den Partien, die ich gesehen habe, wo immer die gleichen Monster gespielt wurden, war keine Partie wie die zweite, weil einfach andere Monster priorisiert wurden aufgrund der anderen Starthand, die man hatte und einer anderen Strategie, die man fahren wollte. Oder auch aufgrund des Verhaltens, wie die anderen Spieler in die Partie gestartet sind. Also ganz oft ist es so, dass der erste oder zweite Spieler vorgibt, wie das Tempo des Spiels ist. Rennt der zuerst in die Mitte, dann denken alle, oh Gott, da rennt wer in die Mitte, ich muss auch in die Mitte rennen und dann rennen alle los. Und wenn der Erste aber erstmal Karten frisst oder Karten zieht, dann haben alle eher ein Gefühl von Ruhe und denken, okay, ja gut, man kann sich auch erstmal aufbauen, ich gucke auch erstmal, ich gucke mal, was es so gibt im Deck und entdecken ein bisschen mehr. Also das ist wirklich beeindruckend zu sehen, auch wenn man jetzt daneben steht auf den ganzen Messen, wo wir waren, wie sich das entwickelt.
Ja. Ja, und vor allen Dingen, wie die Leute die Effekte auslegen. Ja. Das ist ja, da ist man in diesem Prozess drin. Und manchmal schreibt man ja dann Sachen auf Karten, Effekte, wo man sich genau denkt, ja, dann machen die das. Und auf einmal kommen die auf Ideen, also quasi, wo man halt sagte, ach, das geht ja auch, klar. Das hat man gar nicht im Hinterkopf gehabt. Und dann muss man mal gucken, ja, wollen wir das eigentlich, dass es so geht? Aber meistens ist eigentlich unsere Entscheidung, ja, das wollen wir. Also,
weil es cool ist.
Genau, weil es cool ist.
Stark ist.
Ja, also wir nehmen, also das Spiel nimmt sich nicht zu ernst, sagen wir es mal so. Es soll Spaß machen, man soll mit seinen Freunden brechen und wieder Allianzen schmieden. Also es ist ein sehr emotionales Spiel für manche.
Und ja.
So, das wollen wir tatsächlich immer befeuern. Also wenn Karten etwas sagen und man legt es dann halt so aus, wie man das für richtig hält und die Karte sagt das, dann ja, go for it. Also
ihr habt ja generell so ein bisschen auch Augenzwinkern von im Spiel, also mal, also wie ihr gerade gesagt habt, von den Fähigkeiten, aber halt auch von den Monstern her und von den Illustrationen. Also hättet ihr vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen so ein, zwei Namen oder Beschreibungen von euren Monstern, weil da gibt es ja dann doch einige, die ich ganz lustig in Erinnerung hatte.
Wir können ja jeder einfach einmal unsere Lieblingscharaktere nennen, vielleicht. Für mich wäre das tatsächlich die Käsefliege. Das ist am Ende des Tages eine Fliege, die ein Käsewürfel ist. Und die halt klein und schnell ist, aber halt nervig ist, weil die Leute anspucken kann, weil die auch fliegen kann mit den richtigen Karten. Und das natürlich, gerade bei uns auf dem Spielfeld, gibt es auch Hindernisse, die die Bewegung einschränken können. Und das halt sehr stark sein kann, wenn du Hindernisse einfach überqueren kannst. Und ich mag einfach auch den Zeichenstil, muss man sagen. Das sieht einfach cool aus.
Oh, danke schön.
Ja, muss man so sagen.
Jetzt, wo du sagst, gefällt dir mir auch sehr gut.
Was es mit diesem Eigenlob zu tun hatte, kommen wir gleich drauf.
Ja. Aber also, das ist zum Beispiel ein Monster, also die Käsefliege ist zum Beispiel von den Fresssäcken. Wir haben halt, wie gesagt, vier Fraktionen. Die Sportler, die Fresssäcke, die Horrorfraktion und die Wissenschaftler. Und ich habe mein Lieblingsmonster bei den Wissenschaftlern und das ist der Bücherwurm.
Das ist auch mein Lieblings.
Ja, und der Bücherwurm, da kann man jetzt mal, das ist ein Wurm, der hat ein Bücherregal auf dem Rücken. Und dementsprechend ist der erstmal am Anfang sehr tanky und durch seine ultimative Fähigkeit, so viel kann man ja mal spoilern und so ein bisschen anteasern, wenn man die freigeschaltet hat, dann hat man eigentlich eine ziemlich coole Wahl. Entweder sagt man, okay, ich spiele die Karte als Effekt und verteile so gesehen ultimative Schilde. Also der kann dann Schilde auf seine Mitmonster verteilen, die jeglichen Schaden zurückwerfen und blocken, was natürlich super stark ist. Denn wenn wir den Kristallgötzen haben und den nach Hause bringen wollen, verlieren wir den immer, wenn wir Schaden bekommen durch Gegner. Das heißt, wir wollen natürlich unsere Monster bestmöglich schützen, besonders wenn die auf dem Weg nach Hause sind mit dem Kristall. Ich kann aber dann auch diese ultimative Fähigkeit fressen und dann verändert sich der Bücherwurm zu einem Bücherwurm ohne Regalrucksack. Also das heißt, wir kriegen eine neue Miniatur ins Spiel, der hat dann kein Regal mehr, weil er thematisch gesehen mit der Karte, indem er sie frisst, haut er einem anderen Monster das Regal über den Kopf und hat dann halt kein Regal mehr, weil es kaputt gegangen ist. Und dadurch, dass er quasi dann neu geboren als kleiner Wurm dann ins Spiel kommt, ohne Regal, hat er eine neue Miniatur und hat komplett neue Stats. Also er hat neue Attribute, was Bewegungsreichweite angeht oder Schaden. Das heißt, er wird viel, viel schneller, macht aber auch gar keinen oder bis kaum Schaden mehr, kann damit aber, weil er so schnell ist, mit diesem Kristallgötzen weitergehen als andere Monster. Und das macht ihn natürlich besonders, wenn es im Endspiel darum geht, jetzt wirklich den Sack zuzumachen. Das ist halt eine super coole Entwicklung. Und da kann man sich dann jedes Mal aufs Neue entscheiden, möchte ich jetzt mich mega verwundbar machen, weil ich diese Blocks nicht mehr habe, aber dafür super schnell? Oder möchte ich lieber ein anderes Monster aus meinem Team zu so einem, ja, dem Flaggenträger machen und den damit unterstützen?
Ah, ja, und Phil, dein Lieblingsmonster?
Es wäre tatsächlich auch der Bücherwurm gewesen, weil ich den einfach auch von der Miniatur und von der Idee halt mega lustig finde. Ansonsten habe ich noch gar nicht alles wirklich entdecken können und man an der Stelle, ne, das waren jetzt 2 von 16.
Ich fand das Glibber-Alien übrigens
sehr cool. Gibt es noch einiges zu entdecken. Ja. Warum?
Wegen dem Portal.
Ja, genau, also Glibber-Alien ist auch von den Wissenschaftlern.
Genau, und, da ist auch der Bücherwurm bei, also aus dem Grund.
Ja, ja, das ist also, die sind halt alle wirklich verschieden. Wir haben wirklich, das sieht man ja auch in den Artworks, wir haben, ja, jede Fraktion hat irgendwie seine Besonderheiten oder bringt je nachdem neue Miniaturen mit ins Spiel durch Fähigkeiten. Wir haben ja auch so ein Mörchen, was sich eigentlich die ganze Zeit eingräbt und wo wir auch so eine Verwandlung im Spiel haben. Das heißt, die ist eigentlich die ganze Zeit stationär, ein großer Supporter eigentlich, den man gerne mitten im Spiel haben möchte, der von da seine Mitmonster unterstützen kann. Und wenn es dem dann halt reicht, dann kannst du den halt auch ausgraben, das Mörchen. Und wenn er ausgegraben ist, dann ist er wach und dann ist er sauer und dann rennt er, ignoriert Hindernisse und haut wirklich hart zu. Also dann, ja, hat man so eine kleine One-Man-Army da stehen. Und ich glaube, das ist auch wirklich der coole Ansatz, den wir da irgendwie rausgearbeitet haben, dass man gar nicht zwangsläufig alle seine Monster benutzen muss. Also man hat 3 Monster zur Verfügung, darf sich die aus 4 Monstern aussuchen und du kannst aber jederzeit entscheiden, Monster zurückzulassen. Also zu sagen, ich brauche Monster A gar nicht, sondern ich baue hier mir gerade mein Tech-Team zusammen, fresse da Karten und mache beispielsweise das Glibber-Alien und den Bücherwurm stärker und spiele nur mit den beiden und vernachlässige eigentlich mein drittes Monster. Und ja, das ist so, das finde ich eigentlich das Geilste daran. Also das macht mega Spaß, auszuprobieren.
Ich finde vor allem auch, dass sich die Monster unterschiedlich anfühlen. Ich finde, in vielen Spielen hat man so das Problem, dass sich die Fraktionen alle gleich anfühlen und es macht eigentlich gar keinen Unterschied, wen du reinnimmst oder wen du nicht reinnimmst. Das sind dann oft einfach nur Stats, die sich verändern, die machen, keine Ahnung, 1 Schaden mehr, haben 2 Leben weniger oder sowas. Und das ist bei uns schon auch so, dass die mehr Schaden und weniger Leben haben teilweise. Aber die fühlen sich alle anders an. Also sicherlich können viele Monster Hindernisse in irgendeiner Art und Weise überwinden. Aber jedes Monster, du merkst, ob es im Spiel ist oder nicht. Ja, das Mörchen, das ich ausgraben kann, der Hase, der Hasenlöcher buddeln kann oder der, wenn er die Hasenlöcher vernachlässigen will, den Big Kick lernen kann als zusätzliche Fähigkeit und den Kristallgötzen übers Spielfeld treten kann, wie ein Field Goal beim Football. Das kann sonst kein Monster. Das sind halt einfach Fähigkeiten, die nur über dieses eine Monster ins Spiel kommen und die halt einzigartig sind und sich entsprechend auch so anfühlen.
Wie seid ihr denn auf die Spielidee gekommen? Also ich meine, jetzt haben wir hier ganz viel asymmetrische Geschichten, die muss man ja natürlich auch erstmal entwickeln, da kann man jetzt schon fast philosophische Fragen stellen, so, war zuerst die Spielidee da oder war zuerst die Idee
quasi von
asymmetrische Figuren da drin zu haben?
Also ich glaube, uns war ganz schnell klar, dass wir ein Capture the Flag Spiel machen wollen, weil das so das ist, was uns beiden gefehlt hat, was wir am Computer gerne gespielt haben oder auf Ferienfreizeiten früher auch draußen und was einfach in der Brettspielszene absolut unterrepräsentiert ist. Dann war uns relativ schnell klar, weil wir beide Dota-Fans sind und auch Dota-Spieler sind, dass wir auch diese MOBA-Charakter im Spiel haben wollen. Thematisch muss man sagen, kommen wir eigentlich eher aus der Idee her, jeder spielt einen Grundschüler und diese Grundschüler spielen mit irgendwelchen Sachen, die bei sich im Ranzen haben, um einen Spickzettel in der Mitte. Ja, und die Hindernisse sind dann Bleistifte oder Tintenflecke und du hast diese klassischen Archetypen an Kindern. Du hast einen Sportler, du hast den Nerd, du hast irgendwie das Kind, was viel Essen dabei hat und dann mit der Möhre spielt und so. Und dann haben wir uns halt hingesetzt und überlegt, wie würde ein Kind mit Essen spielen, wie würde das aussehen und was könnten das für Monster sein? Leider war dann relativ schnell das Feedback, dass das eine Metaebene zu viel ist. Das war unseren Testern zu kompliziert, ein Kind zu spielen, was ein Monster spielt. Also spielen wir nur noch die Monster und nicht mehr die Kinder und sind von da dann auch in den Erweiterungen, die natürlich auch existieren, einfach im Universum geblieben, was sind verrückte Kombinationen, die es so nicht gibt und die sich für uns spannend und frisch anfühlen auch.
Ja, und was man natürlich sagen kann, wer war zuerst da, die Henne oder das Ei? Bei uns war es auf jeden Fall so, dass wir zuallererst eine ganz grobe Mechanik hatten und die Monster wirklich dann, also wir sind durchgegangen, okay, was können wir für Monster erschaffen oder was würden Kinder so machen? Beispiel Käsefliege. Und dann haben wir uns einfach wirklich anhand dieser Monster, die wir erschaffen haben, die Fähigkeiten abgeleitet. Also es war nicht so, dass zuerst die Mechaniken alle da waren und wir wussten, Monster A soll das, das und das können. Das soll bewegliches Monster sein. Was passt denn da jetzt optisch drauf? Sondern wir haben uns erst Gedanken zu den einzelnen Fraktionen gemacht und zu den Monstern. Wie sollen die aussehen? Was haben die für Eigenschaften? Und daraufhin haben wir gedacht, okay, was muss die Käsefliege können? Und dann geht man ja schnell über, okay, die kann irgendwie mit Käse anspucken. Was kann das denn im Spiel bedeuten? Ah ja, wir fügen Stun-Token ein. Also wir sind wirklich dann von einem eigentlich nicht so existenten Thema gekommen und haben uns gedacht, okay, wir nehmen das jetzt ernst, dieses Spiel, in der Welt, in der sich die Figuren befinden. Und was würde eine Käsefliege eigentlich machen, wenn sie kämpfen muss oder andere Stärken ausbauen? Also wie würde sie sich bewegen? Was hat sie dann für Fähigkeiten? Klar, die kann vielleicht irgendwann mal fliegen oder sie fliegt dauerhaft. Und das sind dann ganz viele Entscheidungen gewesen, die als allererstes getroffen wurden. Und daraufhin hat sich dann alles entwickelt.
Wobei man sagen muss, dass sich das im Laufe der Entwicklung auch später ein bisschen gedreht hat, dahingehend, dass bei den Erweiterungen zum Beispiel viel Mechanik da war und dann im Nachgang überlegt wurde, okay, wir haben so ein Konzept, was mechanisch neu ist, was mechanisch noch nicht existiert. Wie könnte ein Monster aussehen, was dazu passt? Aber da muss man sagen, sind wir auch als ich sag mal, Autorenteam und als ich sag mal, in unserer Rollenverteilung im Team, glaube ich, relativ glücklich aufgestellt. Dadurch, dass der Julian die ganzen Illustrationen macht und ich eher für die Regeln zuständig bin, haben wir da eine gute Basis, auf der wir uns immer die Bälle hin und her spielen können. Und wenn der eine Ideen hat, hat er den anderen so als Bouncing Ball, sage ich mal, mit dem man sich das quasi rückspiegeln kann und wo man relativ schnell zu einem, ich würde sagen, insgesamt sehr, sehr guten Ergebnis gekommen ist.
Definitiv. Ich will auch noch mal kurz in unseren Zuhörern und Zuhörern zurufen, dass das Spiel ab 12 ist. Also ne, jetzt man ist ja gekommen jetzt von der Geschichte, dass es, ne, dass man es eher so in diesem kindlichen Sinnbild hatte, dass man das ist aber tatsächlich, also wie ihr gesagt habt, das kann man mit Kindern spielen. Angesetzt ist aber ab 12 plus, 2 bis 4 Spielern, 60 bis 120 Minuten. Dementsprechend ist das jetzt das Setting quasi mit einem Augenzwinkern, soll jetzt aber jetzt nicht irgendwie in die Familienspielrichtung abdriften oder als sagst, dass Das kannst du bei Kaffee und Kuchen, also je nach Familie natürlich, kann man, es gibt Familien, die das wollen. Ja. Aber es ist jetzt definitiv kein Spiel, wo du die Kinder mit 8 Jahren sich selbst überlässt. Ich glaube, das sollte man nochmal an der Stelle erwähnen.
Also wenn man es einordnen würde, wir selber sagen auch immer, es ist ein leichtes Kenner- bis Kennerniveau. Ist natürlich immer so, ja, was ist denn leichtes Kennerniveau? Aber das ist immer dieser typische Satz, eigentlich ist es ja gar nicht so schwer oder so komplex. Und bei uns kommt einfach die Komplexibilität darüber, dass man in dem Spiel natürlich durch Wissen über die Monster einen Vorteil erlangen kann. Also wenn ich weiß, was die Fähigkeiten der Monster sein können oder welche Karten ein anderes Monster hat. Wir kennen es alle, ne? Je öfter wir ein Spiel spielen, desto mehr sind wir drin. Und dann habe ich einen Vorteil. Und dadurch, dass jedes Monster, also wir haben 16 Monster und jedes Monster hat sein eigenes Kartendeck. Das sind zwar nur 13 Karten, aber es gibt doch immer ein bisschen, besonders am Anfang, so ein bisschen zu gucken, okay, was kann jetzt noch mal meine Karte? Klar. Und daher kommt eigentlich die Komplexibilität. Und nicht darüber, dass jetzt die Spielregeln komplex sind, sondern wir haben versucht, möglichst schlankes Regelwerk, also mit bekannten Elementen, aber auch mit neuen Elementen zu nutzen, damit der Einstieg relativ einfach ist. Also wir sagen immer Learning by Lesing. Das heißt, ihr könnt das Spiel eigentlich ganz gut spielen und kriegt am Anfang von jedem Monster 2 Karten auf die Hand und müsst euch gar nicht so viel Gedanken darüber machen, was habe ich denn noch im Deck, sondern mit diesen 6 Handkarten könnt ihr schon ungefähr sehen, okay, was kann ich jetzt mit den Sachen machen. Und ihr müsst euch also nicht am Anfang das gesamte Deck durchlesen und schauen, okay, was könnte noch drin sein, sondern man kann halt sofort loslegen. Und auf den Karten ist die Aktion sehr genau beschrieben, also das, was man damit machen kann. Und dadurch ist der Einstieg halt auch sehr leicht, dass man immer einfach lesen kann, was kann ich jetzt tun. Man muss nicht nachschlagen auf irgendeinem separaten Sheet, was es so bei vielen Spielen gibt, sondern die Effekte sind komplett auf der Karte erklärt. Was mache ich, wie viel Schaden mache ich, wie funktioniert das? Ich glaube, deshalb, ja, ist auch mit Kindern spielbar, aber auf jeden Fall unter Anleitung mit Erwachsenen, klar.
Wie lange habt ihr denn an diesem Spiel schon, wie lange entwickelt ihr denn schon an dem Spiel? Letztendlich, ne, wir hatten das, ich hatte es ja vorhin, also wir haben uns vor 2 Jahren kennengelernt. Da hatte ich schon das Gefühl, dass das Spiel eigentlich schon sehr weit fortgeschritten, eigentlich schon fast fertig war. Ich habe jetzt dann doch noch ein paar Feinschliffe gemerkt, jetzt wo wir es jetzt vor ein paar Tagen noch mal uns angeschaut hatten. Aber wie lange seid ihr da schon dran?
Ich sag mal, wir sind, mittlerweile 4, 4,5 Jahren bald an dem Spiel dran, ne, und haben aber tatsächlich nie aufgehört zu entwickeln. Also wir sind, irgendwann hatten wir das Grundspiel, nenne ich es jetzt mal, fertig. Und sind auf Verlagssuche gegangen, also über die Spielemesse gezogen mit einem befreundeten Spieleladenbesitzer, der uns da wirklich Kontakte vermittelt hat und uns Leuten vorgestellt hat und Verlägen vorgestellt hat. Und während wir so auf Verlagsfang waren und auch mit verschiedenen Verlägen in Gesprächen waren, haben wir einfach nie aufgehört, weil wir Spaß daran haben, weil wir von dem Thema überzeugt sind und weil wir einfach Bock hatten, noch mehr Ideen, die wir haben, umzusetzen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es nicht nur diese Grundspiel-Monster gibt, sondern dass wir einfach immer weitergemacht haben und jetzt auch die letzten 2 Jahre nicht das Spiel einfach an der Ecke haben stehen lassen und darauf gewartet haben, dass es schöner wird, sondern dass wir auch da immer weiter optimiert haben und dran geschliffen haben, um möglichst alle, ich sag mal, Ecken und Kanten, die dieses Spiel weniger spaßig machen könnten, gegen Ecken und Kanten zu ersetzen, die das Spiel spaßig machen, an denen sich die Gegner schneiden, so. Ja.
Aber du hast schon recht, also das Spiel, das ist eigentlich auch, finde ich, auch ein guter Punkt bei Crowdfunding, wo wir jetzt starten auf Gamefound, am 1. April übrigens, haha, starten wir, dass das Spiel, das Grundspiel ist fertig. Also wir waren ja jetzt, wenn ihr das hört, waren wir gerade auf der Spiel doch in Dortmund und haben den Prototypen, den letzten Prototypen präsentiert, mit dem wir in die Kampagne starten. Und das Spiel ist einfach jetzt fertig vom Grundspiel bei der Erweiterung. Klar, da hat man noch ein paar Stellschrauben, die wir testen im Moment. Aber wenn ihr uns unterstützt bei dem Spiel, dann könnt ihr sicher sein, ihr könnt das Spiel auf Tabletop-Simulator vorher testen. Ihr könnt auf der Spiel doch oder auf anderen Messen dieses Spiel testen. Und ihr kriegt halt das, was ihr jetzt auf dem Spielfeld seht. Und das ist einfach für uns ein richtig großer Punkt gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall mit einem fertigen Spiel in eine Crowdfunding-Kampagne reingehen. weil wir da noch so ein bisschen oldschool sind aus den alten Tagen, wo es noch hieß, hey, ihr müsst ein fertiges Produkt haben, um Crowdfunding zu starten. Und wir auch als Erstlingswerk einfach nicht irgendwas hinschießen wollen. Und deshalb hatten wir auch über viele Jahre viele Testrunden, haben immer wieder Feedback eingeholt, haben immer geguckt, okay, wo sind Probleme, weil man die auch irgendwann, wenn man da 4 Jahre dran arbeitet, sieht man auch nicht mehr alles. Und man ist halt in so einem tiefen Prozess drin und die Lösungen können so einfach sein und manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und das ist wirklich...
Lauter Käse fliegen.
Genau,
ja, voll. Lauter Käse fliegen.
Ja, voll, voll.
Habt ihr eigentlich mitgezählt, wie oft ihr das Spiel gespielt habt?
Kann ich nicht sagen, nee. Also ich werde es wahrscheinlich im dreistelligen Bereich gespielt haben. Ich hatte das, wir waren, die ersten Prototypen hatte ich mit in Kroatien Urlaub und hab, da waren wir mit meinem Bruder, seiner Partnerin, meiner Cousine und ihrem Mann und da habe ich die genervt. Damit, auch mit der ersten Erweiterung damals schon. Das ist überall schon mit mir hingereist, sage ich mal. Und ich glaube, wir haben wahrscheinlich unzählige Partien, das ist wirklich nicht zu sagen.
Aber Max auf jeden Fall mehr als ich.
Ja.
Aber es liegt auch daran, dass wir immer nur, also Prototypen sind ja teuer. Mhm. Das ist für alle, die jetzt sagen, hey, ich würde auch gerne mal ein Brettspiel entwickeln. Wo kriegt man eigentlich so Prototypen her? Oder wo kann man sich die, ich sag mal, produzieren lassen? Es gibt natürlich Anbieter, die sowas machen, auch auf Kleinstauflage, weil das ist gar nicht so einfach, jemanden zu finden oder auch was preislich noch in Ordnung geht, jemanden zu finden. Und wir hatten 2 Prototypen von Anfang an. Mit dem sind wir dann auch schon auf die Messen gegangen und haben auch um Verläge gebuhlt, sage ich mal. Und ich habe dann, als wir einen Verlag gefunden haben, haben wir dann meinen Prototypen abgegeben. Erstmal an den Verlag, damit die da arbeiten können. Weil der Max natürlich dann als Hauptautor des Spiels, der muss natürlich einen Prototyp haben. Und für mich ist das dann nicht so relevant. Das heißt, ich habe dann immer nur getestet, wenn's ging und wenn mal irgendwo einer übrig blieb. So wie jetzt auch gerade. Aber es ist, ja, man ist wirklich jetzt hoffentlich froh, wenn es endlich mal in einem Regal steht. Also,
wenn was fehlt, macht das wie beim Computer ein Day-One-Patch.
Ja, genau.
Ja. Schön nachreichen.
Das brauchst du Gott sei Dank nicht, wenn du in eine Crowdfunding-Kampagne reingehst und das Grundspiel schon fertig ist, weil es gibt ja leider auch ganz viele Spiele, die in Crowdfunding reingehen und dann eigentlich erst wirklich entwickelt werden.
Ja,
ich finde das immer ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, bisschen zu schwierig. Daher
deswegen bin ich auch länger nicht mehr da reingegangen in Crowdfunding.
Ja,
aber außer, ja, das wollte ich jetzt noch hinzufügen. Das letzte von Till5AM war ich ja auch drin und euers gefällt mir ja auch sehr gut. Also da bin ich auch definitiv dabei. Nur so
die
schon
Erweiterung,
mal.
Die Erweiterungen sind im Grunde schon fertig entwickelt. Wir haben jetzt bei den Fähigkeiten noch ein bisschen, ich will sagen, umgestellt, ein bisschen getweakt. Da ist so viel auch nicht mehr zu testen. Also auch da nicht, dass hier irgendwie der Eindruck entsteht, wir hätten nur das Grundspiel komplett fertig und das andere wäre auch noch Work in Progress oder nur so Concept Art. Das ist auch nicht der Fall. Also wir haben, wenn ich diesen Teaser hier mal fallen lassen darf, wir haben entwickelt 32 Monster mit über 100 einzigartigen Fähigkeiten.
Puh.
Theoretisch sind die alle aufgeteilt in 4er-Mobs. Wir liefern mit ein Regelwerk für einen Chaos-Modus, wo ihr die Monster draften könnt. Aber da übernehmen wir keine Garantie für nichts. Ja, weil, also das lässt sich nicht balancen. 32 Monster in allen einzigartigen Dreier-Kombinationen, keine Chance.
Ja. Das wäre jetzt genau auch nochmal die Frage gewesen. Also worauf dürfen wir uns denn freuen? Ab dem 1.4. jetzt ist das ja dann auf Gamefound online.
Mhm.
Auf was, also, ne, also Grundspiel, klar, aber dann gibt es da sicherlich noch Erweiterungen. Habt ihr da schon einen Namen? Könnt ihr uns da ein bisschen Sneak Peek eventuell
geben? Ja, klar, ist doch auch schon auf der Gamefound-Seite zu finden. Also wir haben uns gesagt, wir möchten, es gibt ja so bei Crowdfunding immer dieses, es gibt 5 verschiedene Versionen, die du backen kannst und wir wollten von Anfang an die Auswahl klein halten. Das heißt, es gibt einerseits die Core-Box, also das Grundspiel, in 2 Versionen. Wir haben einmal die Special-Version, das ist die Miniaturen-Version. Das heißt, da kriegt ihr alles, was ihr an Miniaturen seht, ist mit dabei. Und wir haben aber auch für diejenigen, die sagen, hey, ich brauche gar keine Miniaturen, auch wenn wir davon dringend abraten würden, weil die ohne Miniaturen
sind wirklich cool.
Ja, und ohne ist unspielbar. Aber wir haben
du brauchst sie. Ja, du brauchst sie definitiv hier.
Ja, aber wir haben natürlich auch eine Standy-Version. Also wir haben quasi davon dann eine Light Edition. Da ist auch alles dabei, was im Core Game drin ist, nur halt mit Standys. Und dann gibt's noch die All-in Ultimate Big Box.
Ja. Also meins.
Genau, und da ist quasi, also quasi ist das die Special Edition plus vier weitere Monsterfraktionen, auch natürlich alles mit Miniaturen. Und wir haben da noch ein paar kleine Exklusiverweiterungen drin. Aber das war es schon. Also das ist im Moment, sind das die Pakete, die wir auf der Kampagnenseite geschnürt haben fürs Erste, weil wir einfach die Auswahl, ne, dieses typische, du kannst da noch das dabei haben und das. Und wir wollten wirklich das Spiel im Fokus haben. Und deshalb sind im Moment diese Stretch Goals da. Diese Rewards sind ja gar keine Stretch Goals. Und wir haben natürlich noch das Till 5am Pledge, wo man von jetzt für ewig alle All-In-Pledges, die jemals für Till 5 oder von Till 5am rauskommen werden, dass man die immer bekommt. Also das ist so ein Eternal Pledge. Ich weiß aber gerade nicht, wie das heißt. Da kann man dann.
Ich glaube, es heißt sogar Eternal Alliance oder sowas.
Ah, ja.
Ist aber dafür auch nicht ganz günstig.
Ja.
Was man sagen muss zu den Erweiterungen, die sind alle jetzt nicht mit einem extra Board und einem extra Regelset oder sowas versehen, sondern das sind im Grunde more of the same, also mehr Varianz, die sich aber jetzt nicht mit komplexeren Regeln in dieses Spielkonzept einbringt, sondern die Fähigkeiten werden vielleicht ein bisschen abstruser manchmal, ein bisschen komplexer, aber die Regeln an sich, das Grundset an Regeln bleibt gleich. Also ihr müsst euch da jetzt nicht auf mehr ohrenschlackernde Regeln und noch 5 Erweiterungsboards mit 7 Tempeln oder sowas einstellen, sondern es ist das, was das Grundspiel liefert, in mehr und mehr Varianz.
Ja.
Und einfach Abwechslung, Abwechslung, Abwechslung. Und strategisch nimmt.
Wie aufgeregt seid ihr denn? Ich meine, das ist ja jetzt nur noch ein paar Stunden
bis von 1 bis live 10.
Auch hier ist meine Antwort ja. Also es ist schon, also aktuell bleibt wenig Zeit, aufgeregt zu sein. Wir machen das beide nicht im Hauptberuf, sondern das ist ein Herzensprojekt für uns, ein Hobby, was irgendwie eine fixe Idee mal war, wo wir gesagt haben, ja, wir machen irgendwann mal ein Brettspiel. Und dann war irgendwann auf einmal jetzt. Und jetzt ist jetzt noch irgendwie aktueller geworden. Aber da wir jetzt aktuell mit der Kampagne so viel nebenbei noch zu tun zu haben, der Julian macht die Kampagne im Grunde komplett nebenbei, das ganze optische, visuelle. Ja, ich bin mit dem Tabletop-Simulator-Menschen unterwegs. Wir haben Videos, die produziert werden, wo wir die Skripte lesen müssen, wo wir auch involviert sind. Also wir sind auch viel in die, ich sag mal, Verlagsarbeit noch eingebunden, weil uns das auch wichtig war, dass wir für unser Spiel so ein bisschen mit auch den Daumen drauf haben können, um zu steuern, in welche Richtung soll das gehen. Und da bleibt wenig Zeit, um wirklich aufgeregt zu sein. Trotzdem ist man natürlich aufgeregt. Ne? Ich habe heute aufs Handy geguckt und gesehen, der Timer hat die 7-Tage-Grenze unterschritten. Ja, wir sind in weniger als einer Woche live. Das muss man einfach, das ist irgendwie noch unwirklich, aber es ist trotzdem aufregend. Das kann in alle Richtungen gehen. Ja, manche, die das Spiel gespielt haben, sagen, boah, das kann richtig groß werden. Andere sagen, ja, das 1. April, was ist das für ein April-Scherz?
Nein, also April-Scherz, das möchte ich an der Stelle wirklich nochmal entschärfen, weil dafür, dass das quasi von, na, also euer erstes Spiel etc. ist, Erstlingswerk, habt ihr schon über 3500 Follower auf GameFound, die sich das quasi gemerkt haben,
voll,
dass ja. daran interessiert sind. Das ist jetzt nicht wenig, ne? Also
ja.
Wenn man es vergleicht mit den anderen, die es dabei bei GameFound so gibt, dann ist das eine ganz, ist das eine große Nummer.
Also, voll. Also ja. wir sind auch total, ich sag mal, überwältigt von, also bei den Kommentaren ist man ja natürlich immer und kriegt jedes Mal, wenn wir ein Update machen oder wenn wir irgendwas Neues zur Kampagnenseite hinzufügen, kommen halt immer wieder neue Fragen. Und ich glaube, das wird sich natürlich in der Kampagne, gibt es dann immer noch viel, viel mehr Fragen und auch ja positiv wie negativ. Aber wir sehen im Moment nur Positives und es ist einfach total toll zu sehen, dass das Spiel insgesamt super gut aufgenommen wird. Es ist manchmal, also wie jedes Spiel auch, ne? Deshalb muss man das auch immer gut kommunizieren. Es ist halt kein Kinderspiel. Ich glaube, das denken viele beim ersten Blick und beim zweiten merken sie erst, Moment mal, das ist ja ein richtig, also das ist ein großes Spiel und das hat auf jeden Fall auch großen Umfang. Und das kann ich jetzt nicht nur mit meinen Kindern spielen, sondern das ist ja eine Runde für einen Brettspielstammtisch, ne, den ich ja noch habe, mit meinen Jungs oder mit meinen Mädels, die sich ordentlich über so ein Spiel freuen würden.
Das ist mehr was fürs innere Kind
als fürs genau. echte Kind. Ich weiß nicht, wovon du redest.
Ja. Ich verstehe das, ja.
Aber man kann auch auf jeden Fall sagen, also für die Leute, die auch draußen sagen, ach ja, ich habe ja auch ein Brettspiel und ich würde das total gerne rausbringen, die Entwicklung frisst um Länge nicht so viel Zeit wie das, was wir gerade tun. Also
es, ohne Flachs?
Ja. Also jetzt ist es natürlich, wir sind natürlich lange dran, aber das ist ja auch immer so ein Nebenher-Prozess gewesen. Nur jetzt merken wir es natürlich extrem, weil wir im totalen Crunch sind. Also ich auf jeden Fall und ich glaube aber der Max auch 100%. Ja. Für mich ist das gerade seit Anfang März ist das mein Hauptjob. Also ich bin ja selbstständiger Künstler oder Illustrator. Ich mache ja so Graffiti-Sachen normalerweise und bin da jetzt auch nicht 100%ig zu Hause. Das heißt, alles, was ihr auf der Kampagnenseite seht, ne, das mache ich. Also das habe ich dann gesagt, okay, das übernehme ich. Man unterschätzt dann, wie viel Arbeit das ist, so eine Kampagne, die ja ellenlang sein kann, also wo man versucht, alles Mögliche an Infos passend reinzubringen, dass die Leute halt an der Stange bleiben, blöd gesagt, dass man die Infos nicht zu detailliert, aber doch detailgerecht darstellt, dass man nichts vergisst, weil es ist unheimlich viel. Und das ist leider dann nicht dieses typische, ja, mach mal schnelle Ansicht hier für unsere Monster, ne? Sondern es frisst alles Zeit und Energie. Und im Moment habe ich auf jeden Fall das Gefühl, das ist die wahre Arbeit, so ein Spiel rauszubringen.
Die letzten Meter sind die schwersten. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen Gefühl tatsächlich, weil wir haben Spaß daran, das zu entwickeln. Wir haben Spaß daran, die Monster zu designen und zu überlegen, wie könnten die aussehen. Und jetzt ist das halt dieses Drumherum, was gemacht werden muss, damit es hoffentlich dann auch erfolgreich ist und damit ihr und alle anderen verstehen, was wir mit diesem Spiel überhaupt vorhaben, was das sein soll eigentlich. Und das ist halt nicht das, deshalb haben wir uns einen Verlag gesucht, damit wir das nicht alleine machen komplett. Ja, jetzt machen wir doch recht viel mit, muss man sagen. Das ist auch, weil wir das machen wollen. Aber eigentlich sind wir angetreten, um ein Spiel zu entwickeln. Das haben wir gemacht und dann wollten wir wen haben, der uns dieses Spiel abnimmt und sagt, los, kauf das, wir machen den Rest. So, aber wir wollten natürlich auch nicht, dass die komplett über unser Spiel entscheiden können und jetzt,
das ist naja, immer der Nachteil, ja.
Aber den Salat. Da haben wir tatsächlich mit Till5FM eine richtig gute Wahl.
Ja, 100%.
Weil da auch, also es ist natürlich ein Indie-Verlag und wir sind auch 100% Indie. Das heißt, wenn ihr da irgendwas schreibt in die Kommentare, dann könnt ihr euch sicher sein, dass die Entwickler persönlich euch antworten werden. Also egal, wo ihr was hinschreibt, wir antworten da eigentlich immer sofort drauf und versuchen jedem irgendwie gerecht zu werden. Und das ist halt das Coole, dass wir, klar, es ist Arbeit, aber es macht halt irrsinnig viel Spaß, auch dann selber die Erfahrung zu machen und das jetzt alles so zu machen. Das heißt, nimmt es uns auch nicht übel, wenn da jetzt die Kampagne nicht so perfekt aussieht an manchen Ecken. Ich glaube aber,
ich glaube, da braucht ihr euch nicht zu verstecken.
Ja. Umso besser wird das Spiel aussehen.
Ja. Also es sieht echt klasse aus. Also geht gerne da auf GameFound drauf, schaut euch das an und klickt am besten auch gleich, wenn es noch nicht gestartet ist, folgen und wenn es gestartet ist, auf bestellen. Weil ich kann nur sagen, mir hat es gefallen, meiner Frau hat es gefallen. Sie, wie gesagt, ne, 2 Jahre her, das gespielt hat, trotz ist ihm noch im Kopf.
Nicht ein großes Kompliment, vielen Dank.
Ja, voll. Und das bestärkt uns auch wieder, also in dieser Themenauswahl, weil das
dafür ist. Dafür machen wir es, genau dafür. Ja. Das Schönste, was ich als Erinnerung habe, ist tatsächlich nach der ersten Spielemesse in Essen vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren war das. Ein Kommentar auf BGG, der geschrieben hat, nach 4 Tagen Spielemesse war das Spiel, was mir am besten gefallen hat im Testen. Wo ich gedacht habe, krass, das war das erste Mal, dass wir mit dem Spiel auf einer großen Messe waren wirklich. Und wir waren, würde ich sagen, sehr aufgeregt. Ja. Damals war das noch nicht so, wie es jetzt ist. Das ist jetzt noch mit mehr Feinschliff unterwegs. Aber das zu hören, hat einen Push gegeben. Das hat Spaß gemacht. Dafür machen wir das.
Hm. Ja.
Aber eine Investigativfrage habe ich noch.
Okay.
Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also es ist ne, Quarz, ja. Dann ist es noch Q-U-Apostroph-A-R-Z, ja. Also, ja.
Also eigentlich Q-Arz.
Q-Arz, ja. Aber das, das, weißt du, there's more to it, isn't it?
Nee, eigentlich nicht. Well. tatsächlich ist das gar, da ist nichts hinter, sondern wir haben uns überlegt, das war damals in Siegen bei einer Testrunde mit dem lieben Ralf vom Fischkriegladen, also es ist ein Brettspielladen, der seinesgleichen sucht, der in Siegen lokalisiert ist. Und der liebe Ralf hat uns damals sehr geholfen, was die ersten Testings angeht. Und mit dem haben wir ein bisschen rumgebrainstormt, was man denn alternativ für ein Thema drüber setzen kann. Und dann sind wir irgendwann auf dieses Ding gekommen, dass wir einfach wie der Edelstein Quarz einfach Magie. Quarz nehmen. Ja, aber das Apostroph ist einfach fancy.
Ja, und weil es halt ein Kristall aus dem Weltall ist.
Genau.
Alien.
Und deshalb.
Und du weißt, Aliens schreiben sich grundsätzlich mit Apostroph.
Ja. Grundsätzlich. Ja,
also grundsätzlich, das ist Welt-Universum-Logik.
Ja, genau. Aber ich dachte immer, das wäre ein I-Punkt über Alien, aber.
Nee, das ist ein Apostroph. Das wissen viele nicht.
Ja. Schön. Ja. Nee, ich dachte schon, da war irgendwie, ihr habt Käse gegessen und da kam eine Fliege und ihr habt draufgehauen auf die Fliege und den Käse und dann ins Quarz gemacht. Wäre auch noch.
Nee, also das ist ein Name gewesen, der ist uns so spaßeshalber eingefallen und dann haben wir gesagt, ja, dann nehmen wir den. Let's go. Das ist doch super. Und dabei ist es geblieben. Es war immer mal die Frage, nehmen wir jetzt einen anderen, ist das nur ein Arbeitstitel? Und wir haben einfach gedacht, nee, das ist jetzt Identität geworden. Das,
und was ist mit dem Apostroph? Das war auch eine ganz dicke Diskussion, sage ich dir ehrlich. Ja. Was ist mit dem Apostroph? Nehmen wir den, machen wir den raus. Er ist da, was soll ich sagen?
Ja.
Aliens schreibt man mit Apostroph.
Ja.
Das krieg ich nicht mehr raus, danke dafür. Ne? Gerne. Ich sehe jetzt nur noch allen. Sehr schön.
Ich schreibe jetzt alles mit Apostroph.
Ich kann mir die Frage schon beantworten, aber ich möchte auch noch mal stellen, weil du es ja ganz am Anfang in der Brettrunde gesagt hattest, Julian, und unsere Zuhörer ja erst später auf die Webseite draufgehen können, auf Gamefound, wird es Pink als Spielerfarbe geben?
Ja, natürlich. Also wir haben, das Spiel ist von den Miniaturen sehr farbenfroh. Also die Miniaturen, die ihr in der Special Edition kriegt oder halt in dem All-In Ultimate Big Box Pledge, die haben alle oder alle Fraktionen haben eine schön knallige Farbe und so viel kann gesagt sein, Pink ist definitiv dabei. Und ja, das ist, wir haben auch Blau mit dabei natürlich.
Und in verschiedenen Varianten so.
In verschiedenen Varianten, ja. Also das ist sehr farbenfroh, das heißt, wir halten nichts von grauen Miniaturen, sondern unsere sind alle schön koloriert. Also einfarbig gedruckt natürlich, also, ne? Aber auch.
Auch hier vielleicht für euch ein Sneak Peek noch. Wir sind da in Gesprächen, ob es vielleicht Pledges geben könnte, in denen vereinzelt bemalte Grundspiele zu holen sind. Das ist noch nicht final, also nagelt mich nicht drauf fest. Aber es könnte als Bonbon.
Das wäre schon geil. Ich kann mich nämlich erinnern, vor 2 Jahren, der Prototyp, das war dann, die hattet ihr noch schön bemalt.
Ja.
Ja. Und das sah schon halt echt, also ich meine, es gibt so und so Miniaturen, die bemalt sind, wo ich wirklich sagen muss, manchmal ist es ungemalt einfach besser, weil es halt teilweise auch nicht sagende Miniaturen sind. In eurem Fall ist es absolut nicht so. Da ist jeder zusätzliche Farbklecks, wenn man dafür die Passion hat. Ich habe sie leider nicht. Ja, ich bin da nicht begabt für so filigran das Ganze zu machen. Aber das hat so geil ausgeschaut. Und ja, also allein der Bücherwurm mit den verschiedenen Buchrücken in dem Regal in verschiedenen Farben ist geil.
Du kannst ja einen Bemalservice holen. Also gibt's ja.
Ja, das stimmt. Es gibt ja viele Künstler da draußen, die sagen, wir bieten das an, die anzumalen. Und ich bin auch echt gespannt. Also ich bin da auch nicht in dieser Miniaturbemal-Bubble drin. Aber ich find's immer total crazy, was Menschen da auch bei Warhammer oder so, wenn man das manchmal sieht, diese selbstgemachten Dinge, ne, wo die noch irgendwie upgraden und selbst bemalen und was da alles möglich ist. Und dadurch, dass es eigentlich nicht so vergleichbare Themen gibt wie jetzt unser Thema bei Quarz, bin ich echt gespannt, was die Leute daraus machen. Also
wir freuen uns da gern auf alle Bilder, ja.
Ja.
100%.
Hashtag Quarz.
Mit Apostroph. Vielleicht auch Quarz the Board Game, weil sonst sind wir in irgendeinem esoterischen Bereich unterwegs wahrscheinlich.
Also die Miniaturen also in die Flasche füllen und dann haben die nochmal so esoterische Wirkungen. Ja. Nee, sehr schön. Ich freue mich für euch total. Ich freue mich für mich, sobald das auch hier jetzt startet, dass ich dann hier auch klicken kann, weil da komme ich auf jeden Fall nicht drumherum. Deswegen war es mir auch nochmal ein Bedürfnis, euch heute auch da zu haben, damit ihr auch nochmal euer Spiel vorstellen könnt. Mir hat es extrem Spaß gemacht. Habt ihr denn noch Dinge, die ihr jetzt noch loswerden wollt?
Ich glaube, wir freuen uns einfach.
Ja. Wir freuen uns. Wir können ja noch mal kurz die Eckdaten abgehen. Für alle, die es noch nicht gehört haben. Also, Quarz Fight for the Crystal Idol ist ein asymmetrisch modulares Capture the Flag Spiel für 2 bis 4 Spieler. Dauert ungefähr 20 bis 30 Minuten pro Spieler. Und ist ab dem 1. April auf GameFound zu unterstützen. Das heißt, da könnt ihr, ich glaube, ab abends geht's los. Dienstag, der 1. April. 16 Uhr sogar.
16 Uhr.
Und schaut gerne schon vorher, wenn ihr die Folge jetzt hört, zack, direkt rein, guckt euch das an. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne in die Kommentare. Das würde uns super freuen. Schreibt auch gerne, wenn ihr vom Podcast kommt. Also das ist ja auch noch mal eine coole Sache. Also wenn ihr vom Podcast zu unserer Kampagne findet, dann macht doch auch einen Hashtag rein. Was sollen wir da festlegen? Vielleicht kommen ja ein paar Leute. Das wäre doch mal cool.
Brettgespräche mit Apostroph.
Das ja, ist auch schön. Oh ja. Genau. Also wir wollen ganz viel
Brett. Apostroph-Gespräche.
Ja, das wollen wir ganz viel in den Kommentaren haben. Das wäre doch super.
Und auch nicht vergessen, also wenn er quasi bevor es startet, folgt, bekommt er auch noch das kostenlose Geschenk und zwar, wie hieß es denn? Das
ist den Zeitwurm.
Nee, was? Zeitschnecke.
Genau.
Ja. Genau.
So ist es.
Nee, cool. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Bedanke mich fürs Zuhören. Es hat mir total Spaß gemacht. Es war mir, wie gesagt, auch ein Anliegen, dass ihr auch nochmal da seid. Und das war uns ein Anliegen. Basti, du hast ja das Spiel ja auch tatsächlich öfter gespielt als ich. Ja. Thank you so very much.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank. Also war eine Freude, es hat sehr viel Spaß gemacht.
100%.
Vielleicht kommen wir ja nochmal wieder, wenn ihr sonstige Themen habt, sind wir auch immer gerne bereit.
Sag das nicht zu laut. Das
wir kann, reden dann über das, Dota.
Das kommt. Ihr dürft auch nicht vergessen, es gibt ja, wie wir es letztes Jahr gemacht haben, dann am Jahresende noch eine Jahresendfolge. Da sind alle unsere Gäste nochmal eingeladen, 2, 3 Fragen zu beantworten, das Jahr Revue passieren zu lassen und da seid ihr auf jeden Fall spätestens da und ansonsten auch immer gerne zu einem anderen Stell dich ein. Genau. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer wieder auf Kommentare, also gerne melden, wenn es Kritik gibt, wenn es Wünsche gibt. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes, als euch einen schönen Tag zu wünschen.
Ja, ich verabschiede mich auch und danke auch an die Zuhörer und an euch beide, dass ihr uns das nochmal alles näher gebracht habt. Ich konnte es ja schon 2-mal spielen oder 3-mal sogar und finde es super cool, weil, muss ich immer wieder sagen, was mich da sehr überrascht hat oder was mich immer sehr begeistert hatte, ist, du denkst, du bist schon vorm Ziel und es wird alles andere wieder umgerissen und danach geht's wieder in die andere Richtung. Das fand ich so cool, dass es immer wieder Taktiken gibt, um das zu unterbrechen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen kann ich es allen nur ans Herz legen. Guckt es euch an. Und ich werde euch auf jeden Fall auf der Spiel doch besuchen. Und ich hoffe, euch werden auch viele andere besuchen, auch wenn es jetzt nach der Folge dann ist. Und ja, dann, wenn die Folge rauskommt, könnt ihr morgen in den Kickstarter rein. So, dann auch von mir tschüss.
Die letzten Worte gehen an euch, Max und Julian.
Wir sehen uns auf GameFound. Und ja, vielen Dank für euer Interesse. Hoffentlich dann auch finanzieller Art und die Unterstützung an unserem Spiel. Weil wir freuen uns tatsächlich einfach drauf, das Spiel bei anderen Leuten im Schrank stehen zu haben und von euch eine Rückmeldung zu bekommen, ob es euch Spaß macht.
Da kann ich mich nur anschließen. Wir freuen uns.
Tschö.
Tschö.